von Gott geliebt. Es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Wenn man einen Film anschaut, ist es fast egal, um welches Thema die Geschichte geht, sobald da drin ein Mann und eine Frau vorkommen. Und dann fängt es irgendwann an zu knistern und irgendwo kommt dieser Moment in dem Film, wo auf einmal da so eine Liebesgeschichte hineingeflechtet wird und Liebesbeziehung draus gebastelt wird. Und irgendwann entbrennt diese Leidenschaft. Und wenn es schon auf dem Cover zu sehen ist in der Vorschau, dann wollen die Männer schon gleich gar nicht mehr reingehen. Die Frauen sagen, oh, das ist so ein toller Film, den muss ich gesehen haben. Und doch findet es in fast jedem Film, aber wenn es noch so ein Actionfilm ist, statt. Das passiert sogar bei Avatar oder bei Matrix oder so. Auf einmal, zack, kommen die zusammen. Oder bei Fluch der Karibik, was auch immer so eure Genre ist. Jeder Mensch kennt leidenschaftliche Gefühle, entweder aus dem eigenen Leben oder aus dem Fernsehen, aus der Beobachtung. Leidenschaft erleben wir aber auch in Bezug auf, nicht nur in Bezug auf andere Menschen, manchmal auch auf Hobbys, auf Arbeit oder den Glauben. Leidenschaft ist eine Kraft, die viel bewirkt. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, eine Gemeinde im Offenburger Raum, die hat sich ihren Namen von Freie Christengemeinde Offenburg umbenannt in Passion Church. Eine leidenschaftliche Gemeinde, weil sie sagen, wir möchten das auch nicht nur im Namen tragen, sondern in unserem Herzen, dass da Leidenschaft dahinter ist. Leidenschaft ist eine Kraft, die richtig viel bewirkt. Leidenschaft kann aus Angst, Wut und Hass geboren werden. Sie kann aber auch aus Liebe entstehen und trägt dann wunderschöne Früchte. Gott beschreibt Leidenschaft als eine Kraft, die stärker als der Tod ist. So wird es in Hohelied 8, Vers 6 frei übersetzt. Ich habe es jetzt frei übersetzt, darum gibt es die nicht als in der Folie, diesen Bibeltext. Dass die Leidenschaft stärker als der Tod ist. Und Gott weiß, wovon er redet. Denn er ist die Liebe. Liebe ist sein Wesen. Und deshalb liebt er leidenschaftlich. Und diese leidenschaftliche Liebe trifft auf uns. Der Prophet Zephania sagt es folgenderweise in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelruf über dich. Er ist vor Liebe sprachlos. Er sieht dich an und ist voller Liebe für dich, so dass ihm die Worte fehlen. Typisch Mann, hä? Die Frauen denken sich, jetzt bring doch mal Worte hervor für das, was du empfindest. Und wir Männer sind da extrem einsilbig. Wir sagen jetzt sowas wie, ich Tarzan, du Jane. Und viel mehr kommt scheinbar nicht rüber. Oder ich Adam, du, ich bin, ich Mann, du Männin, so ungefähr. Er ist sprachlos vor Liebe, wenn er uns ansieht und ist voller Liebe an dich und es fehlen ihm die Worte. Liebe macht manchmal poetisch und drückt sich aber auch mit vielen liebevollen Worten aus. Und manchmal macht Liebe still. Man kann nichts sagen und man muss auch nichts sagen, weil die Liebe spürbar ist. Und das ist ein ganz kostbarer und wertvoller Moment. Wie wenn man etwas ganz besonders festhalten will und man merkt, denn man kann es gar nicht festhalten und die Zeit verschwindet wie im Flug. Und so geht es Gott, wenn er uns ansieht. Wir gehören zu ihm und er liebt uns wortlos und doch vielsagend. Das heißt nämlich weiter dort, dass er jauchzt doch mit lautem Jubelruf über dich. Ich glaube, dieses Jubeln ist was Größeres, was Stärkeres, was Intensiveres, als wir jubeln könnten, wenn tatsächlich wir zum 5. Mal Weltmeister werden würden. Sondern da ist wirklich ein tiefer Jubel, eine Begeisterung. Mir ist bewusst, dass wir uns Gott oft nicht so vorstellen. Wir sehen ihn als einen herrschaftlichen König, einen König würdevoll auf einem Thron sitzend, aber er selbst beschreibt sich so, zumindest so, dass der Heilige Geist spricht über Gottes Jauchzen und Jubeln. Es gibt uns das Bild von einem liebenden Gott, der jauchzt und jubelt, weil er möchte, dass wir Liebe und Leidenschaft erfahren, die er für uns vorgesehen hat. Und wie sieht seine Leidenschaft für uns aus? Wir können sie in Jesus Christus sehen, weil er starb aus Liebe für uns. Wir müssen nicht erst in irgendeiner Weise etwas hervorgebracht haben, damit Jesus dann so sagt, naja, okay, für den lohnt sich's zu sterben, sondern schon bevor wir angefangen haben, uns auf den Weg zu machen, hat Gott in seiner Liebe Jesus zu uns gesagt, er hat den Weg zu uns gemacht. Bei der Geschichte vom verlorenen Sohn ist nicht Folgendes gewesen, dass der Vater erstmal gesagt hat, so, das hast du jetzt davon. Und ich kenne das ja, ich als Vater würde erstmal mein Kind runterlaufen lassen, warum es so viel Kacke gemacht hat und warum es diese ganzen Blödsinnigen, habe ich es dir nicht vorher gesagt und jetzt machst du dich erstmal sauber und so weiter, dann können wir drüber reden und dann nehme ich dich vielleicht auch wieder in den Arm. So würde ich manchmal reagieren. Und Gott ist so anders, weil er von Weitem schon sieht, da ist mein Kind, das kommt schon wirklich unterm Teppich falschrum springend dahergekrochen. Und man konnte sich wahrscheinlich ausmalen, wie dieser Sohn, der bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, nachdem er alles Geld verprasst hat, die guten Ratschläge des Vaters hinter sich gelassen hat, dem Vater eigentlich vermittelt hat, du bist für mich eigentlich gestorben, ich kann mein Leben ohne dich besser leben. Und dann zähneknirschend, wirklich wahrscheinlich um Jahre gealtert, die letzten Monate schlecht ernährt, ausgemergelt und er kommt vielleicht so an und der Vater sieht von Weitem, dass er sich permanent überlegt, was mache ich, wenn ich meinen Vater sehe und dann sage ich vielleicht, Vater, ich habe Sünde gegen dich und gegen Gott und dem Vater, der hat ihn gar nicht erst ausreden lassen, sondern die Liebe trieb ihn auf sein Kind zu. Und genauso treibt die Liebe Gottes auf uns zu. Und er wartet nicht erst so auf erhabenem Stuhl wie im Thronsaal und sagt so, jetzt komm erstmal an und jetzt möchte ich erstmal hören, was du alles an Mist gebaut hast und deine Entschuldigung und dann nehme ich dich an. Gott ist nicht ein abwartender Gott, sondern ein initiativer Gott. Er macht den ersten Schritt, den entscheidenden Schritt. Wir sehen seine Leidenschaft für uns in Jesus Christus, weil er aus Liebe starb und weil die Liebe stärker als der Tod ist, ist auch er, Jesus, von den Toten auferstanden. Und jetzt kommt auf einmal auch dieser Gedanke zusammen, das hört sich so toll an. Die Liebe ist stärker als der Tod und manchmal schon besungen und so weiter. Und wir denken an irgendein sensationelles Gefühl, wenn zwei zusammenkommen und dann ist das so dieses Glückshormon. Das meint Gott da gar nicht, sondern wenn er sagt, die Liebe ist stärker wie der Tod, dann müssen wir fragen, nicht was ist die Liebe, sondern wer ist die Liebe. Und dann stellen wir fest, Jesus ist die Liebe in Person und er ist stärker als der Tod. Und mit ihm können wir nicht nur manche Probleme und Hindernisse überwinden, sondern mit ihm wird auch die Schwelle des Todes überwunden zu einem neuen Horizont, zu einer neuen Weite, zu einer neuen Perspektive, in eine Ewigkeit hinein, die nur er schenken kann. Und das ist die leidenschaftliche Liebe, mit der wir geliebt werden und geliebt sind. Gott hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Epheser 2, Vers 4 heißt es, aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Dass Gott reich ist, wussten wir schon, dass Gott allmächtig ist. Aber dass Gott reich an Erbarmen ist, lass das mal auf dich wirken. Gott ist reich an Erbarmen. Gott ist nicht reich an Besserwisserei und er hat nicht eine große Liste mit Büchern, was du alles falsch gemacht hast. Das Spannende ist, in dem Moment, wenn wir zu Jesus kommen, in dem Moment, wenn wir ausrufen, Gott, ich bin ein Sünder und ich glaube, dass ich eigentlich hätte den Tod verdient, dann wäre ich ja tot. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dann passiert Folgendes, nämlich, dass Jesus mit seinem Blut, so etwas Ähnliches wie Zaubertinte, alle Fehler, die vielleicht irgendwo von uns notiert sind, rauslöscht, rausradiert. Und wir müssen uns das so vorstellen, wenn das große Gericht mal am Ende unseres Lebens kommt, ich weiß nicht, ob das jeder für sich individuell erlebt oder ob wir ein großes gemeinschaftliches Gericht erleben werden, wo jeder Mensch gerichtet wird, gemäß seiner Taten, so sagt es die Offenbarung, dann wird Gott als Richter dastehen und sagen, so und jetzt, man bringe mir die Taten und die Sünden vom Lothar zum Beispiel. Und dann kommt da jemand, nimmt da ein großes, schweres Buch und dann sagt, oh, da wird viel drin stehen. Und dann Gott ist ihm so aufgeschlagen und dann machen sie, und dann denkt der Lothar sich schon und ich mir, weil ich stehe gleich danach dran so ungefähr, und dann, uiuiui, wenn schon beim Lothar so viel drin. Und dann blättern die eins nach dem anderen und dann, was kommt raus? Es liegt, ist leer. Steht nichts drin. Rausgelöscht, weil Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Und auf einmal ist es so, wie da haben die dann ein dickes Buch durchgeblättert und sagen am Ende, nichts, wofür wir dich anklagen können. Geh du ein als ein treuer und wunderbarer Knecht. Und dann sagst du, ich habe mich gar nicht so gefühlt. Ich habe eigentlich so viel Käse nur gebaut. Gut, du nicht, aber andere. Heißt, Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt. 2. Thessalonicher 2, Vers 16, da steht geschrieben, es ist unser Herr Jesus Christus selbst und Gott, unser Vater, der uns geliebt und in seiner Gnade immerwährenden Trost und eine verlässliche Hoffnung geschenkt hat. Oha, ich finde diese Wortkombination so genial. Es ist nicht eine billige Hoffnung, es ist nicht einfach nur eine Hoffnung, es ist eine verlässliche Hoffnung. Das gefällt mir, das ist, worauf will ich mich denn verlassen können? Wie denken manchmal, wer war es, irgendein Sozialist, Marx oder Lenin, der sagt, Christsein ist wie Opium fürs Volk, so Menschen, die du für dumm verkaufen kannst und mit irgendeiner billigen Hoffnung abspeisen. Sie brauchen ja irgendwas, an das sie sich klammern können. Und was sagt Jesus? Oh Gott, sagt Paulus, beschreibt es hier und sagt, es ist unser Herr Jesus Christus selbst und Gott, unser Vater, der uns geliebt und in seiner Gnade immerwährenden Trost und eine verlässliche Hoffnung geschenkt hat. Wir sind so oft in unserem Leben schon mal enttäuscht worden. Und es gibt dann echt so Momente, wo wir eigentlich dann quasi uns rückversichern und fragen, du, kann ich mich da jetzt aber drauf verlassen? Kann ich mich da drauf verlassen? Und vielleicht hast du auch schon manchmal eigentlich dich von Gott enttäuscht gefühlt. Und die Frage ist dann so, ja, kann ich mich denn auf Gott verlassen? Paulus sagt, ja, das können wir, weil die Liebe stärker als der Tod ist. Gott uns in seiner Gnade immerwährenden Trost und eine verlässliche Hoffnung geschenkt hat. Gottes Liebe ist also nicht nur leidenschaftlich. Wisst ihr, wenn ein Mann leidenschaftlich liebt und dann sagt er, oh Schatz, ich kann das nicht sehen, wie du arbeitest, kannst du die Türe zur Küche zumachen? Wo wir denken, so, also wo sind unsere Gedanken, wie sieht Leidenschaft aus? Oder was hatte ich schon mal gehört von einem Kerl, der seiner Geliebten so einen Brief geschrieben hat, vor welchem Monster und Ungeheuer er sie befreien würde und was er alles bereit wäre für sie zu machen. Und dann später rief sie an und sagte, du, Schatz, kannst du mich abholen? Er sagt, es ist jetzt echt gerade blöd, es regnet voll draußen, kannst du nicht selber kommen im Regenschirm. Wie viel Leidenschaft war nur Poesie oder wie viel ist wirklich tragfähig? Und bei Jesus ist es so, dass es ist nicht nur Leidenschaft und von Jauchzen und Jubel geprägt, sie ist auch eine bedingungslose Liebe und von Gnade geprägt, immerwährender Trost und verlässliche Hoffnung. Es ist so einfach, sich als Christ von Gott geliebt zu wissen und zu fühlen, wenn man ein gutes geistliches Leben führt. Wie sieht's aber aus, wenn ich in einer Glaubenskrise stecke? Wenn ich gerade gesündigt habe? Vielleicht ist dann zwar die Liebe Gottes in meinem Verstand vorhanden, aber nicht mehr in meinen Gefühlen. Wie können wir darunter leiden, dass wir uns nicht geliebt fühlen? Und wie habe ich schon auch entweder aus den eigenen Selbstzweifeln so gedacht, Mensch, meine Leidenschaft für Gott ist ja gerade nicht so massiv da oder hier und da habe ich doch auch echt, obwohl ich es besser wüsste, anders oder egoistisch reagiert. Andere haben mir vielleicht auch mir meine Fehler aufgezeigt, meistens in der eigenen Familie, wo ich dann auch denke, Mann, bist echt eine Knallwurst, Versager. Wie denkt Gott denn wohl über dich? Und dieses, ja, wenn alles super ist, ist eine Beziehung total super. Aber was, wenn echt so wie gefühlt Sand im Getriebe ist? Und wenn ich dann denke, oha, wie denkt jetzt Gott ganz neu über mich? Sollte uns eigentlich klar sein, und doch möchte ich es ganz neu unterstreichen, Gott liebt uns unabhängig von dem, was wir leisten. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn kannten und bevor wir nach ihm gefragt haben. Er liebt mich nicht mehr, wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe. Er liebt mich auch, wenn ich immer wieder die gleichen Fehler mache. Das ist für uns ein Unding. Natürlich wissen wir um die Mathematik und wir wissen, dass wir unseren Nächsten 7 mal 70 mal vergeben sollen. Zumindest sagt so Jesus in einem Wortspiel. Und dann denke ich 490 mal, aber was mache ich denn, wenn ich meiner Frau mindestens einmal am Tag vergeben muss? Dann sind wir relativ schnell bei 490 mal. Zumindest nach 1,5 Jahren habe ich dann quasi meine Strichliste voll und dann könnte ich sagen, aber jetzt nicht mehr. Jesus, die Liebe Gottes ist immer die gleiche, auch wenn wir denselben Fehler immer wieder neu machen. Seine Liebe ist bedingungslos. Und als Vater von mehreren Kindern weiß ich, dass ich nicht mit immer einverstanden damit bin, mit dem, was meine Kinder so machen. Aber egal, was sie tun, sie sind meine Kinder, sie bleiben meine Kinder, sie müssen sich meine Liebe nicht verdienen. Ich liebe sie manchmal sprachlos und manchmal jubelnd. Und wenn ich das gerade so ganz stark als ein Bild auch reinnehme, da tut mich der Nidani natürlich immer wieder etwas darauf hinweisen, find nicht alles toll, wenn sich die Zoe so Sachen rausnimmt, wo sie sich emanzipiert oder trotzdem dagegen redet oder so. Und ich denke dann so als Vater, oh, die ist so süß, das ist so toll. Ich übe schon Großvater zu sein, wo ich alles durchgehen lasse mal. Und dann zu merken, ey, wenn doch wir, die wir böse sind, unsere Kinder manchmal lieben, gerade weil sie dagegen schwätzen und weil sie Argumente finden, wo mein Ausbildungsmeister hat immer zu mir so gesagt, du findest doch schneller eine Ausrede wie eine Maus ein Loch. Und dann habe ich so gedacht, ein Stück weit war er ja auch da ganz begeistert drüber, dass ich so in dem Moment schlagfertig war. Wenn schon wir, die wir böse sind, manchmal nicht, weil alles konform läuft mit dem Menschen, eigentlich gerade umso mehr dort, wo eine Herzensbeziehung ist, wir begeistert sind, wie sehr Gott. Und da, wo ich unabhängig von meiner Leistung aus Gottes Liebe lebe, wird auch meine Liebe für ihn immer bedingungsloser. Und das ist auch eine hochspannende Sache, weil wir ganz oft unsere Liebe an Gott an Bedingungen knüpfen. Gott, wenn ich dich liebe, dann möchte ich, dass es gelingt, ich gesegnet bin, keine finanzielle Not habe, keine Krankheit habe, kein sonstige, dass kein Blödmann kommt, der mich übervorteilt, der mich kränkt. Das ist ein großes Thema auch, dass wir echt Gott manchmal anklagen, wenn Menschen, auch gerade aus der Gemeinde, und wie leicht können uns Menschen kränken. Und dass ich dann mit meiner Liebe zu Gott auch ganz schnell quasi die Bedingungen sind nicht erfüllt, also bin ich nicht mehr voller Liebe, sondern anklagend. Aber da, wo ich unabhängig von meiner Leistung aus Gottes Liebe lebe, wird auch meine Liebe für ihn immer bedingungsloser. Und dann kann ich irgendwann auch, komme ich an den Punkt, das sind wahrscheinlich auch immer wieder so Intervalle und so Wellen, wo ich merke, das muss ich mir wieder neu vor Augen führen. Jesus, ich liebe dich nicht, wenn du mein Leben segnest und erfolgreich machst. Ich liebe dich nicht, wenn mir Dinge gelingen, sondern ich liebe dich, weil du am Kreuz alles schon getan hast und weil du mich zuerst geliebt hast. Und ich komme zu einer Beziehung zu Gott, die von leidenschaftlicher Liebe geprägt ist, bedingungslos. Ja, was ist mein nächster Schritt, wenn wir das so gehört haben? Was macht das mit dir, wenn ich so das neu oder nochmal unterstreiche und einfach sage, Gott liebt dich unabhängig deiner Leistung? Was macht diese Aussage mit dir? Wie denkst du über das Bild eines jubelnden Gottes? Nicht einer, der darauf wartet, dass wir alle religiösen Formen eingehalten haben, sondern der begeistert, unorthodox, jubelnd über dich und mich ist. Ist uns so ein Gott eher peinlich? Und weiterer Gedanke, was hindert dich Gottes bedingungslose Liebe anzunehmen? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, soweit ich das jetzt beurteile, sind wir quasi fast unter uns. Jeder von uns hat wahrscheinlich an irgendeinem Punkt in seinem Leben schon mal Jesus als seinen Herrn und Erlöser ausgerufen. Und ein Stück weit haben wir vielleicht auch schon immer wieder neu seine Liebe erfahren. Wäre vielleicht heute auch der Punkt zu sagen, Gott, weil du mich bedingungslos liebst, möchte ich auch lernen, dich bedingungslos zu lieben. In einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau funktioniert das Ganze tatsächlich nur, wenn man sich gegenseitig bedingungslos liebt. Ist nicht an Bedingungen knüpft. Ist schwer, das kostet echt Kraft und Arbeit. Aber es lohnt sich, weil das auch eine ganz andere und tiefere Qualität und Ebene hat. Und wenn ich nicht permanent die Angst haben muss, naja, wenn sich eine bessere Partie ergibt, dann ist der andere weg, dann ist die andere weg. Sondern nee, bedingungslos. Ich möchte beten und ich möchte euch herausfordern, selber vor und mit Gott im Zwiegespräch sein und vielleicht hier sich auch neu öffnen und sagen, ich möchte mich deiner bedingungslosen Liebe öffnen und ich will lernen, dich mehr und mehr und bedingungslos lieben. Halleluja, Jesus. Jesus, und während wir hier so beisammen sind, dann bete ich echt, dass sich der Himmel dort öffnet und ich anfangen darf, loszulassen. Ja, natürlich bist du ein überreich beschenkender Gott und dass du das eigentlich kaum aushalten kannst uns und uns gerne segnen möchtest. Und doch ist es so, dass wir manchmal so sehr an deinem Segen kleben und den als Bedingung knüpfen, um überhaupt Nachfolger von dir sein zu wollen. Aber ich bete dich, dass wir lernen, das abzulegen, um in die Tiefe dieser Beziehung und Intimität zu kommen, die beides hat. Leidenschaft, Begeisterung, Jubel, die aber mal in der Stille sein kann, wo einem die Worte wegbleiben und andererseits einem die Poesie wirklich alles übersprudeln lässt, was du, Gott, für uns bist und was wir empfinden. Und Jesus, ich bete dich, dass unsere Leidenschaft zu dir nicht nur Worthülsen und Wortfetzen sind, sondern dass wir dem Ganzen auch Substanz und Fundament geben, als was Verlässliches. So, wie wir wissen, das Kreuz von Golgatha ist auf einem Fundament, auf einem starken Fundament. Es lässt sich nicht verrücken. Halleluja. Jesus, ich bete dich, dass du in uns wirkst, mehr und mehr. Halleluja. Ja, was ist dein nächster Schritt? Sag Gott, was dein nächster Schritt ist. Und besprich du jetzt mit ihm im Zwiegespräch und auch nachher, wenn wir jetzt so nochmal ein Lied miteinander singen. Nimm diese Gelegenheit des Zwiegesprächs in Intimität mit Gott jetzt wahr. Halleluja, Jesus. Mhm.